Hallo, liebe Zuschauer, ich freue mich, dass wir heute gemeinsam Erkenntnisse aus dem Wort Gottes entdecken können. Und ich möchte euch am Anfang einladen, dass wir gemeinsam ein Gebet haben. Unser gütiger Vater im Himmel, wir danken dir für den Reichtum deiner Gnade, den du uns mit deinem Wort offenbart hast, dass wir daraus lernen können und dass du uns daran Erkenntnisse schenkst, die für unser Leben relevant sind, die unser Leben verändern, die es bereichern, die uns zur Umkehr führen und die uns helfen zu wachsen und vor allen Dingen dich, lieber Vater, und dich, lieber Herr Jesus Christus, heute ein Stück weit besser kennenzulernen. Mögest du uns mit deinem Geist beseelen und hab Dank, dass du mitten unter uns bist. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich möchte mit einer Frage starten und die Frage lautet: Woran denkst du, wenn du an die Endzeit denkst? Also an den Moment, an dem Jesus wiederkommen wird, oder aber an die Zeit, die dem vorausgeht, was mit dem Ende von Jesu Wiederkunft einhergeht. Also woran denkst du, wenn du den Begriff Endzeit hörst? Was kommen dir dort für Assoziationen in den Sinn? Und genau mit dieser Frage möchte ich mich mit euch heute ein bisschen mehr auseinandersetzen. Und zwar möchte ich dies tun, indem wir das Buch Joel gemeinsam lesen. Und ich lade euch ein, mit mir Joel Kapitel 2 ab Vers 12 aufzuschlagen. Hier wollen wir jetzt gemeinsam lesen. Joel Kapitel 2 und hier ab Vers 12. Doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um zu mir von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen, mit Klagen. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider und kehrt um zu dem Herrn, eurem Gott. Denn er ist gnädig und barmherzig, langmütig, von großer Gnade, und das Übel reut ihn. Wer weiß, ob er sich wieder abkehrt und es ihn nicht reut und ob er nicht einen Segen zurücklassen wird, Speisopfer und Trankopfer für den Herrn, euren Gott. Stoßt in das Horn in Zion, heiligt ein Fasten aus, beruft eine allgemeine Versammlung, versammelt das Volk, heiligt die Gemeinde, bringt die Ältesten herbei. Versammelt die Kinder und die Säuglinge, der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Die Priester, die Diener des Herrn, sollen zwischen der Halle und dem Altar weinen und sagen: Herr, habe Mitleid mit deinem Volk und gib dein Erbteil nicht der Beschimpfung preis, dass die Heidenvölker über sie spotten. Warum soll man unter den Völkern sagen: Wo ist nur ihr Gott? Das, was ich mir mit euch jetzt anschauen möchte, ist, dass wir ein paar Verse hier in diesem Buch Joel gemeinsam lesen, um dann zu schauen, was sagt uns dieser Text? Was ist das, was der Text in diesen einzelnen Versen als Zusammenfassung hergibt? Und wenn wir jetzt diese ersten Verse, die wir hier gelesen haben, gemeinsam uns anschauen, dann fällt mir hierzu ein Wort ein. Ein Wort, was diese fünf Verse, die wir gelesen haben, gemeinsam beschreibt. Und das ist der Begriff Umkehr. Der Prophet Joel ruft sein Volk hier zur Umkehr auf. Er sagt: Kehre um von diesen deinen falschen Wegen. Wir werden jetzt gemeinsam weiterlesen. Wir werden noch einige Verse lesen. Und ich möchte es immer so handhaben. Und ihr könnt, wenn ihr das lest gemeinsam oder zuhört mit mir, einfach auch schon zuhören und überlegen, was ist so dieses Schlüsselwort von diesen Versen, wenn wir sie lesen, was ist das, was man auf ein Wort, auf einen Punkt bringen könnte. Wir lesen in Joel Kapitel 2 ab Vers 18 weiter. Dann gerät der Herr in Eifer für sein Land und hat Mitleid mit seinem Volk. Und der Herr wird antworten und zu seinem Volk sprechen: Siehe, ich sende euch Korn, Most und Öl, dass ihr davon satt werden sollt, und ich will euch nicht mehr der Beschimpfung preisgeben unter den Heidenvölkern, sondern ich will den von Norden kommenden von euch entfernen und ihn verstoßen in ein dürres und wüstes Land, seine Vorhut ins östliche Meer und seine Nachhut ins westliche Meer. Und sein Gestank soll aufsteigen und sein Verwesungsgericht sich erheben, denn er hat groß getan. Wenn ihr diese Verse jetzt auf ein Wort reduzieren müsstet, was wäre dieses Wort, auf das ihr es reduzieren würdet? Mir ist an dieser Stelle der Begriff Segnungen eingefallen. Wir sehen, wenn wir die ersten Verse gemeinsam lesen, dass Joel das Volk aufruft zur Umkehr. Und was daraus als nächster Schritt resultiert, ist der Begriff Segnungen. Wir lesen weiter, ab Vers 21. Fürchte dich nicht, o Land, sondern frohlocke und freue dich, denn der Herr hat Großes getan. Fürchtet euch nicht, ihr Tiere des Feldes, denn die Augen der Steppe sollen grünen und die Bäume sollen ihre Früchte tragen, der Weinstock und der Feigenbaum, so viel sie nur könnten. Der dritte Abschnitt. Welches Wort fällt dir ein? Was mir aufgefallen ist beim Lesen dieser Verse ist, dass hier mehrfach das Wort Furchtlosigkeit erwähnt wird. Das heißt, Joel ruft das Volk dazu auf, sich nicht zu fürchten, sondern furchtlos zu sein. Wir lesen weiter. Joel Kapitel 2, den Vers 27. Und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr, euer Gott, bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zu Schanden werden. Was ist das dritte Resultat der Umkehr? Was hier genannt wird in diesem Vers 27 ist die Gotteserkenntnis. Hier heißt es, derjenige, der umgekehrt ist, derjenige, der die Segnungen erhalten hat, derjenige, der furchtlos ist, der wird Gottes Erkenntnis erfahren. Wir lesen in Joel Kapitel 3 die Verse 1 und 2. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, eure Ältesten werden Träume haben und eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Was ist das, was Joel hier als nächstes nennt? Wir haben die Begriffe Umkehr, Segnungen, Furchtlosigkeit, Gotteserkenntnis. Was ist das, was er hier an fünfter Stelle nennt? Er nennt hier an fünfter Stelle die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ihr könnt das nun auf folgender Folie auch gemeinsam sehen. Ihr seht hier, dass hier davon die Rede ist, dass Joel ganz klar beschreibt, was die Abfolge von Umkehr ist. Also aus Umkehr in meinem Leben, aus Umkehr zu der Zeit, als Joel geweissagt hat, folgte, dass Gott Segnungen ausgießen wollte. Aus diesen Segnungen folgte eine gewisse Furchtlosigkeit und viertens eine Gotteserkenntnis. Und was das Resultat des Ganzen war, war die Ausgießung des Heiligen Geistes. Ihr seht nun hier die richtige Chronologie der finalen Endzeitereignisse, denn es kommt auf diese richtige Reihenfolge an. Denn schlussendlich könnte man ja meinen, dass es vielleicht egal sein sollte, aber wir sehen hier ganz klar im Buch Joel, dass es eben nicht egal ist, sondern dass es genau auf diese Abfolge ankommt, dass nämlich am Anfang von all diesen Punkten, die folgen, die Segnungen stehen. Und die Segnungen folgen und zuerst die Umkehr steht, daraus die Furchtlosigkeit erwächst, die Gotteserkenntnis und schlussendlich auch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Warum rede ich jetzt hier überhaupt von den Endzeitereignissen? Warum rede ich hier von den finalen Endzeitereignissen, so wie es der Titel dieser Predigt auch sagt? Und ich möchte mit euch das etwas klären, und zwar biblisch klären. Denn in Joel Kapitel 3, die Verse 3 und 4, wird eben beschrieben, dass es sich nicht nur auf die Zeit von Joel bezog, was er hier geweissagt hat, sondern dass diese Weissagung dieses Propheten, der schon viele Jahrhunderte vor der Geburt Jesu Christi lebte, nicht nur für die seine Zeit war. Joel Kapitel 3 und wir lesen hier die Verse 3 und 4. Dort sagte er, ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und der schreckliche Tag des Herrn kommt. Wir lesen weiter in Kapitel 4, Vers 1 und 2 und die Verse 12 bis 14. Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie am Tal in Josaphat hinabführen und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und meines Erbteils Israels, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Die Heidenvölker sollen sich aufmachen und in das Tal Josaphat hinaufziehen. Dort will ich zu Gericht sitzen über alle Heidenvölker. Legt die Sichel an, denn die Ernte ist jetzt reif. Kommt und tretet, denn die Kelter ist voll, die Kufen fließen über, denn ihre Bosheit ist groß. Scharen um Scharen treffen ein im Tal der Entscheidung, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tal der Entscheidung. Darüber hinaus finden wir in Joel Kapitel 2, Vers 12 noch folgenden Vers. Er sagt, doch auch jetzt noch, spricht der Herr, kehrt um von ganzem Herzen mit Fasten, mit Weinen und auch mit Klagen. Warum sagt Joel an dieser Stelle genau diese Worte? Warum spricht er und sagt, kehrt um zu mir von ganzem Herzen auch jetzt noch? Was ist der Grund, warum er hier diese Worte wählt und den Schwerpunkt darauf legt, dass auch jetzt noch sie umkehren sollen? Stell dir vor, du hast ein Kind und dieses Kind geht schon zur Schule. Und es ist nicht so, dass die Schule bei euch fußläufig ist, dass hier einfach das Kind ein paar hundert Meter zur Schule rüberlaufen muss, sondern dieses Kind muss mit dem Bus fahren. Wie das so ist, wenn du dich vielleicht auch noch an deine Schulzeit erinnerst, dann ist es manchmal so, dass man morgens einfach verschläft oder länger liegen bleibt, obwohl die Eltern schon x-mal gerufen haben und sie einen schon ja, an die Tür geklopft haben, das Licht eingeschaltet haben, aber man trotzdem vielleicht nicht aufgestanden ist. Und irgendwann wird dann der Vater oder die Mutter reinkommen. Der Ton wird nicht so freundlich sein wie am Sonntagmorgen, wenn man länger ausschlafen kann, sondern es wird wahrscheinlich etwas rauer zugehen. Aufstehen, los, raus aus dem Bett. Der Rollladen wird hochgemacht, die Vorhänge zur Seite geschoben, das Fenster aufgerissen. Und der Vater oder die Mutter sagen zu dem Kind, los, beeil dich, steh auf, geh ins Bad. Und wenn du jetzt aufstehst und dich beeilst, dann wirst du den Bus auch jetzt noch bekommen. Und dieses auch jetzt noch drückt aus, dass es schon sehr knapp geworden ist, aber dass eben noch Zeit ist. Und das ist das, was Joel hier seinem Volk zu der damaligen Zeit zum Ausdruck bringen wollte. Er wollte ihnen sagen, seht zu, entscheidet euch, kehrt um, denn auch jetzt noch ist Zeit, bevor Gott sein Gericht über das Volk kommen lassen wird. Und wie wir eben aber auch schon gemeinsam studiert haben und herausgefunden haben, bezieht sich dieser Textabschnitt nicht nur auf die Zeit von Joel damals, sondern auch auf die Zeit kurz bevor Jesus Christus wiederkommen wird. Denn wir haben in dem Text gelesen, wenn ihr in eure Bibeln hineinschaut, dort heißt es, dass der große Tag des Herrn gekommen ist. Und diese Begrifflichkeiten sind ein bestimmtes Wording, ein bestimmter Ausdruck, der eben diese Zeit zur Wiederkunft Jesu Christi auf die Erde genau beschreibt. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam Jakobus Kapitel 5 dort auch ein paar Verse lesen. Jakobus Kapitel 5 und hier die Verse 7 und 8. So wartet nun geduldig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Und das, lieber Zuhörer, das ist das, worauf wir warten. Wir als Christen, die hier zum jetzigen Zeitpunkt dieser Menschheitsgeschichte leben, wir wissen, dass die Wiederkunft unseres Heilandes Jesus Christus nahe bevorsteht. Und das ist das, was man durch den ganzen Lauf der Menschheitsgeschichte hindurch entdecken kann. Das ist das, was wir durch den Lauf der Bibel hindurch sehen können. Dass die Propheten oftmals für den bestimmten Zeitpunkt ihrer Weltgeschichte prophezeit und gepredigt und Warnrufe ausgegeben haben, aber dass diese Warnbotschaften auch eine bestimmte Zeit für uns heute haben. Wie bereitest du dich auf die finalen Endzeitereignisse dieser Menschheitsgeschichte vor? Was ist das, was du tust, um dich darauf vorzubereiten? Wenn wir die Medien heute beobachten, dann sind die Medien voll von Krisen. Heute in der Zeit, wo wir gerade leben, sprechen wir über Kriege, wir sprechen über Katastrophen, es gibt Finanzkrisen, es gibt Wirtschaftskrisen, es gibt Lieferengpässe, es gibt alle verschiedenen Krisen. Und das Spannende ist, was ich beobachte als Christ ist, dass selbst Menschen, die nicht gläubig sind, selbst Menschen, die nicht religiös geprägt sind, vielleicht Menschen sogar, die überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun haben, merken, dass dort etwas auf diesen Planeten zukommt. Dort passiert etwas, was über das hinausgeht, was wir bis jetzt kennen. Und nicht nur das, sondern viele Menschen, obwohl sie nicht an Gott glauben, obwohl sie nicht die Prophezeiung Gottes kennen, merken, dass dort etwas von größerer Tragweite passieren wird. Das ist so die Vermutung. Man könnte auch sagen, das Bauchgefühl, was viele Menschen haben. Man sieht all diese Dinge, die geschehen, und man merkt, dass so diese Welt ein Stück weit mehr aus dem Ruder läuft. Die Menschen, sie bereiten sich vor. Und seit einigen Jahren beobachte ich das auf YouTube und auf anderen Plattformen. Es ist zu beobachten, dass ein Genre von YouTubern mehr und mehr zunimmt. Und sie lassen sich in die Kategorie des Preppings einordnen. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff schon mal gehört habt, diesen englischen Begriff des Preppings. Das sind Prepper genannt, Prepper, die etwas ganz Besonderes tun. Und ich lade euch ein, ihr könnt hier auf der Folie die Definition mitlesen von diesem Begriff. Ein Prepper bezeichnet Personen, die sich mittels individueller Maßnahmen und jedweder Art von Katastrophe vorbereiten. Durch Einlagerung bzw. den eigenen Anbau von Lebensmittelvorräten, die Errichtung von Schutzbauten oder Schutzvorrichtungen an bestehenden Gebäuden, das Vorhalten von Schutzkleidung, Werkzeug, Funkgerät, Waffen und anderem. Dabei ist es unwichtig, durch welches Ereignis oder wann eine Katastrophe ausgelöst wird. Diese Vorbereitungen zielen auf das Ende der bekannten Weltordnung, auf den Tag X, auf Tetrahorki, also das Ende der Welt, wie wir sie kennen, hin. Das bedeutet, es gibt Menschen, und das ist völlig losgelöst von der religiösen Einstellung oder von verschiedenen anderen Dingen, die glauben, dass ein Tag X kommen wird. Ein Tag X, an dem die Welt nicht mehr so sein wird, wie man es bisher kannte. Vielleicht könnte man auch sagen, ein Tag X, von dem man ausgeht, dass man dann die Kontrolle über das bisherige Leben, so wie man es bisher gewohnt war, verlieren wird. Und diese Prepper-Szene entstand in den 1970er Jahren in den Vereinigten Staaten, wo man auch mit Inflation zu tun hatte, wo Kriege im Hintergrund liefen und wo die Menschen sich gedacht haben, was muss ich tun, um mein Leben, das ich bisher gelebt habe, so weiter fortführen zu können, wie muss ich mich darauf vorbereiten? Und das ist das, was wir heute auch auf, ihr könnt das mal googeln oder bei YouTube eingeben, dann werdet ihr die unterschiedlichsten Kanäle finden. Und die Menschen bereiten sich wirklich auf alles vor. Und ich war erstaunt, wie die Menschen bereit sind, sogar sich an Waffen ausbilden zu lassen, Schutzbunker im Wald zu bauen, um sich vorzubereiten für diesen einen Tag, den Tag X. Wie bereitest du dich auf das Kommen Jesu Christi vor? Was ist das, was du tust, um dich auf die finalen Endzeitereignisse dieser Weltgeschichte vorzubereiten? Und die Bibel sagt uns, dass wir uns seit dem Jahr 1844 schon in der Endzeit befinden, aber es wird eine Zeitspanne geben am Ende dieser Menschheitsgeschichte, die sich nochmal verdichtet, wo nochmal gewisse Dinge geschehen werden. Und deswegen rede ich hier nicht von der Endzeit, denn die Endzeit ist schon viele Jahrzehnte alt, sondern ich rede von den finalen Endzeitereignissen, also von dem, was geschieht, bevor Jesus Christus wiederkommt. Und ihr Lieben, zweifelsohne, wir müssen vorbereitet sein. Erinnert euch an eure Schulzeit, vielleicht befindest du dich noch in der Schule oder im Studium. Stell dir vor, du hast eine Klassenarbeit zu schreiben und du würdest dich nicht vorbereiten. Stell dir vor, du würdest in die Uni gehen und du musst eine Klausur schreiben, aber du hast nicht gelernt. Was wird passieren, wenn du dort aufschlägst? Ich möchte mit euch noch einmal Joel Kapitel 2 und dort den Vers 23 etwas genauer anschauen. Joel Kapitel 2 und wir lesen hier Vers 23. Ihr Kinder Zions, freut euch und seid fröhlich im Herrn, eurem Gott, der euch gnädigen Regen gibt und euch herabsendet Frühregen, und Spätregen wie nie zuvor. Hier ist die Rede. Joel spricht hier von Frühregen und Spätregen. Diese Begrifflichkeiten waren für die Hörer, die Zuhörer der damaligen Zeit, keine unbekannten Begriffe, sondern sie konnten sich darunter etwas vorstellen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, was ihr euch anschauen könnt. Und ihr seht auf diesem Bild drei verschiedene Orte in Israel, Haifa, Gaza und Sidon. Und ihr seht dort in der X-Koordinate die Monate Januar bis Dezember und in der Y-Koordinate den monatlichen Niederschlag, könnte man sagen. Und was an dieser Skizze auffällt, ist, dass man in den Monaten Mai bis September in etwa eigentlich keinen Niederschlag in Israel zu verzeichnen hatte. Und dahingegen seht ihr aber, dass es so im Oktober, November langsam anfing zu regnen. Und die höchsten Niederschlagsmengen gab es dann im Dezember, Januar, Februar. Und wie natürlich in jedem Land auch, ist dort die Landwirtschaft ganz genau angewiesen gewesen auf diesen Regen. Denn nach diesem Regen und nach den Jahreszeiten hat man dort, obwohl es ja wärmer ist als bei uns in deutschen oder norddeutschen Gefilden, hat man dort den landwirtschaftlichen Jahresrhythmus angepasst an den Niederschlag, der dort fiel. Und man hat in etwa das Getreide im Herbst auf die Felder gebracht und ausgesät. Und mit der Aussaat begann der Regen, der sogenannte Frühregen, der dazu da war, die Frucht keimen und dann auch wachsen lassen zu können. Und der Spätregen, der ist der Regen, den wir dort dann in den Monaten März und April als Niederschlag sehen konnten auf dieser Folie. Ich möchte mit euch ein paar Zitate teilen. Es sind 3, 4 Zitate, die ich gerne mit euch lesen möchte, weil diese Zitate uns Aufschluss geben über das, was Joel dort in seinen Visionen von Gott gesehen hat und dann auch an das Volk weitergegeben hat. Wir lesen ein erstes Zitat. Ellen White schreibt in dem Buch Der große Kampf über den Spätregen und sagt dort folgendermaßen: Diese Bewegung wird der des Pfingsttages ähnlich sein, wie der Frühregen in der Ausgießung des Heiligen Geistes am Anfang der Apostelzeit fiel, um das Aufsprießen der köstlichen Samens zu bewirken, so wird der Spätregen am Ende der Tage ausgegossen werden, damit die Ernte reife. Die Autorin bezieht dieses Bild, was auch Joel gebraucht hat, das Bild vom Frühregen und vom Spätregen, ganz klar auf das Wirken des Geistes Gottes in dieser Menschheitsgeschichte. Und sie beschreibt das so, dass der Frühregen bereits zu apostolischer Zeit fiel, also in der Zeit, als Jesus gerade gestorben war für die Jünger, fiel auf die Jünger. Und die Jünger konnten anfangen, das Werk Jesu Christi auf dieser Erde zu beginnen. Und sie beschreibt es aber auch so, folgendermaßen, dass es darum geht, dass wir sehen können, dass auch am Ende dieser Zeit nochmal ein Spätregen fallen wird. Ich möchte mit euch gerne noch ein weiteres Zitat lesen. Das große Werk des Evangeliums wird mit keiner geringeren Offenbarung der Macht Gottes schließen, als derjenigen, die seinen Anfang kennzeichnete. Die Weissagungen, die in der Ausgießung des Frühregens am Anfang der frühchristlichen Zeit ihre Erfüllung fanden, die werden sich am Ende der christlichen Geschichte im Spätregen erfüllen. Das bedeutet, dass wir sehen können, dass das, was damals dort in der apostolischen Zeit, wir reden hier von der Zeit der Apostelgeschichte, passiert ist, das wird sich auch nochmal ganz klar wiederholen, und zwar am Ende dieser Menschheitsgeschichte. Und es gibt dafür eine Voraussetzung. So wie es damals eine Voraussetzung gab, dass das zu der Zeit der Apostel geschehen konnte, gibt es auch eine Voraussetzung, damit es am Ende dieser Menschheitsgeschichte noch einmal passieren kann, dass Gott seinen Heiligen Geist in ganz besonderem Maße auch ausgießen wird. Wir lesen ein weiteres Zitat. Diener Gottes mit leuchtendem und vor heiligem Eifer strahlenden Angesicht werden von Ort zu Ort eilen, um die Botschaft vom Himmel zu verkündigen. Tausende werden die Warnung über die ganze Erde verbreiten. Erstaunliche Taten werden gewirkt. Kranke geheilt werden. Zeichen und Wunder werden den Gläubigen folgen. Auch Satan wird lügenhafte Wunder wirken und sogar Feuer vom Himmel fallen lassen vor den Menschen. Auf diese Weise werden die Bewohner der Erde gezwungen, sich zu entscheiden. Wenn ich diese Zeilen so lese, dann sind es für mich bemerkenswerte Zeilen. Und ihr Lieben, auch wenn man sich vielleicht nicht auf alles in seinem Leben freut, das werden Zeiten sein, auf die ich mich freue. Warum? Weil wir den Segen Gottes in Form der Ausgießung seines Heiligen Geistes erleben werden. Denn was steht dort als letzter Satz? Auf diese Weise werden die Bewohner der Erde gezwungen, sich zu entscheiden. Und das bedeutet, dass die Funktion des Spätregens jene ist, dass die Menschen zu einer Entscheidung geführt werden. Und wenn Menschen zur Entscheidung geführt werden, dann können wir aller Wahrscheinlichkeit nach davon ausgehen, dass sich nicht alle für Gott entscheiden werden. Aber wir können davon ausgehen, dass sich viele Menschen in dieser Zeit in ihrem Herzen überlegen werden, was das ist, was sie glauben wollen. Wir werden sehen, wie die Menschen sich zu Gott hinwenden und wie sie Gott annehmen in ihrem Leben und wie viele, viele Menschen sich bekehren werden. Ich möchte mit euch noch ein weiteres Zitat lesen, bevor wir dann auch zum gemeinsamen Schluss kommen. Hier heißt es, die Botschaft wird nicht so sehr durch Beweisführungen als durch die tiefe Überzeugungen des Geistes Gottes verbreitet werden. Die Beweise sind vorgetragen worden. Der Samen ist ausgestreut und wird nun aufsprießen und Frucht bringen. Die durch Missionsarbeiter verbreiteten Druckschriften haben ihren Einfluss ausgeübt. Doch sind viele, deren Gemüter ergriffen waren, verhindert worden, die Wahrheit völlig zu verstehen oder ihr Gehorsam zu leisten. Nun dringen die Lichtstrahlen überall durch. Die Wahrheit wird in ihrer Klarheit gesehen und die aufrichtigsten Kinder Gottes zerschneiden die Bande, die sie gehalten haben. Familienverhältnisse und kirchliche Beziehungen sind jetzt machtlos, sie zurückzuhalten. Die Wahrheit ist köstlicher als alles andere. Ungeachtet der gegen die Wahrheit verbündeten Kräfte stellt sich eine große Schar auf die Seite des Herrn. Ihr lieben Eltern, das ist eine gute Botschaft. Wenn ich als Pastor Menschen zu Hause besuche und ich sie frage, wofür kann ich beten für dich? Was ist das, wofür du gerne möchtest, dass ich für dich regelmäßig bete? Dann gibt es zwei Punkte, die immer wieder herausstechen. Erstens Gesundheit, zweitens die Familienangehörigen. Und ihr Lieben, wir haben alle Menschen, die Gott noch nicht kennengelernt haben. Aber wisst ihr, das Gute ist, dass uns Gott sagt, dass eine Zeit auf dieser Welt kommen wird, in der sich die Menschen nochmal ganz besonders Gott zuwenden werden. Und es wird eine Zeit sein, in der viele Menschen sich bekehren, in der viele Menschen umkehren von ihren falschen Wegen. Und wahrscheinlich hat man von etlichen von diesen Menschen im Vorhinein gedacht, dass sie nie den Glauben annehmen werden. Und man hat vielleicht wahrscheinlich von vielen von ihnen gedacht, die sind für immer verloren. Aber das prophetische Wort sagt uns, es wird eine Zeit sein, in der werden Menschen sich Gott hinwenden und sie werden sich loslösen von ihren alten Verhältnissen, seien es kirchliche oder familiäre Bande. Die Menschen werden sich entscheiden. Und ihr Lieben, das ist eine gute Botschaft. Das ist eine schöne Botschaft. Das ist eine Botschaft, die Hoffnung und die Mut macht für uns alle. Und ich möchte euch besonders, liebe Eltern, gleichermaßen darauf ansprechen, weil ich denke, dass es für uns eine hoffnungsvolle Botschaft ist. Wir lesen das letzte Zitat. Zu der Zeit wird der Spätregen oder die Erquickung von dem Angesichte des Herrn kommen, um der lauten Stamme des dritten Engels Kraft zu geben und die Heiligen zuzurichten, damit sie zur Zeit der sieben letzten Plagen bestehen können. Wir haben in Joel gelesen davon, dass dieses Bild von Saat und Ernte eine besondere Rolle spielt. Wir haben davon gelesen, dass eine Ernte eingebracht werden wird. Und wenn wir so darüber nachdenken, wir haben darüber gesprochen, es wird eine Umkehr geben, es wird Segnungen geben, dann kann man natürlich davon ausgehen, dass wenn ich in meinem Leben mein Herz Gott zuwende, dass mir persönlich, seien es materielle oder nicht materielle Segnungen zuteil werden. Dass Gott mir hilft in meinem Job, dass er mich segnet mit einem guten Partner, dass er das alles so führen wird, wie es sein soll. Aber wenn hier die Rede von Saat und Ernte ist, dann ist die Frage, wovon ist hier genau die Rede? Ich möchte mit euch nochmal auf die Chronologie der finalen Endzeitereignisse zum Schluss eingehen. Und vielleicht bekommt ihr sie noch zusammen. Hier ist die Rede von Umkehr, hier ist die Rede von Segnung, hier ist die Rede von Furchtlosigkeit, hier ist die Rede von der Gotteserkenntnis und hier ist die Rede von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und ihr Lieben, in dem Zitat, was wir eben gelesen haben, was ihr auf der Folie eben mitverfolgen konntet, dort werden zwei Funktionen genannt, wofür dieser Spätregen ausgegossen wird. Und das ist sozusagen der Punkt meiner Predigt, den ich gerne mit euch teilen möchte. Hier werden zwei Aspekte genannt, warum Gott im Himmel den Spätregen, also seinen Heiligen Geist, am Ende dieses Menschheitsgeschlechts nochmal ausgießen wird. Er sagt dort, dass es nochmal die Stimme, also die Kraft des dritten Engels, und hier ist die Rede von Offenbarung 14 von der Drei-Engels-Botschaft, die Drei-Engels-Botschaft und speziell der dritte Engel soll nochmal verkündigt werden. Die Botschaft des dritten Engels aus Offenbarung 14 soll nochmal an alle Menschen hinausgetragen werden. Und der Spätregen wird dazu führen, dass die Menschen dann ihr Herz Gott zuwenden. Das ist die erste Funktion, die die Ausgießung des Spätregens hat. Aber ich möchte euch ganz besonders im Nachgang auch der letzten zwei Jahre, die wir gemeinsam erlebt haben mit der Corona-Krise, den Auswirkungen, die Gedanken, die Phasen, die wir so durchlaufen sind, die uns begleitet haben, möchte ich hier nochmal genauer pointieren. Der zweite Punkt, den Ellen White dort nennt, wozu die Ausgießung des Spätregens da ist, ist da, um die Heiligen, und hier ist die Rede von den Menschen, die an Gott glauben, die mit Gott ihr Leben leben, die Heiligen vorzubereiten. Und wenn ihr dieses Zitat noch im Kopf habt oder im Ohr habt, worauf soll der Spätregen die Heiligen vorbereiten? Sie schreibt dort, und die Heiligen zuzurichten, damit sie zur Zeit der sieben letzten Plagen bestehen können. Und wisst ihr, wenn ich so die letzten zwei Jahre Revue passieren lasse und die ganzen Gespräche, die ich in Bezug auf Corona und all diese Dinge, die uns so gegenüberstanden, Impfpflicht und ja, Lebensmittelengpässe, Krisen, Lieferengpässe und all diese Dinge betrachte. Und ja, es hat uns alle bewegt. Wie könnte so etwas uns kalt lassen? Aber die Frage ist ja, wie bereite ich mich, und das ist die Frage meiner Predigt heute, auf die finalen Endzeitereignisse dieser Menschheitsgeschichte vor? Und die Antwort, die wir finden können, liegt im Buch Joel und sie liegt in diesem Zitat von Ellen White. Wir lesen hier, dass Ellen White uns sagt, dass nicht wir uns auf diese letzte Zeit vorbereiten können, sondern dass etwas geschehen muss, damit wir vorbereitet werden. Und dort steht, dass der Heilige Geist, der Spätregen, derjenige ist, der uns auf diese letzten Ereignisse dieser Menschheitsgeschichte vorbereitet. Und sie nennt hier explizit die Zeit der sieben letzten Plagen, die über diese Erde hinwegziehen werden, wie sie uns aus der Bibel berichtet sind. Und ihr Lieben, die Frage ist doch die, wie bereite ich mich auf die finalen Endzeitereignisse auf dieser Welt vor? Und wenn dann dort in diesem Zitat steht, dass der Heilige Geist, der Spätregen selbst, dafür verantwortlich ist, dass das Werk nochmal vorangetrieben wird, dass sich noch viele Menschen bekehren werden, und zweitens auch dieser Spätregen dafür verantwortlich ist, dass ich vorbereitet bin für die sieben letzten Plagen auf dieser Erde, dann ist doch nicht die Frage, wie bereite ich mich auf die finalen Endzeitereignisse vor, sondern wie bereite ich mich auf die Ausgießung des Spätregens vor. Und ihr Lieben, wenn ich mir das anschaue, dann stelle ich mir die Frage, ob wir in unserem Glauben, in unseren Kirchen, in unseren Gemeinden, in unseren Familien uns vielleicht manches Mal falsch vorbereitet haben. Ich frage mich, ob wir uns nicht viel zu sehr auf das vorbereitet haben und viel zu sehr oftmals das fokussiert haben, was alles kommen wird und unseren Blick darauf gelegt haben, anstatt den Blick, so wie es hier in diesem Zitat heißt, dann lieber darauf zu legen, auf das, was mich wiederum in der Kettenreaktion auf das andere Ereignis vorbereitet. Und die Frage, die wir uns doch dann stellen müssen, bin ich vorbereitet auf die Endzeitereignisse, sondern bin ich vorbereitet auf die Ausgießung des Spätregens? Und wenn wir diese biblische Beweisführung, diese Konklusion nun betrachten, dann komme ich persönlich zu dem Schluss, dass das natürlich seine Relevanz hat. Gott hat nicht ohne Grund in seinen Propheten, seien es die Bücher Sacharja, Daniel, Offenbarung und welche wir noch hinzunehmen können, uns offenbart und kundgetan, was noch alles auf dieser Welt passieren wird, sondern es hat seinen Platz, dass wir diese Dinge wissen. Wir sollen erkennen können, die Bibel sagt uns, dass Gott es uns im Voraus offenbart hat, damit, dass, wenn es dann soweit kommt, wir es wissen können und wir glauben können. Aber dennoch ist ja die entscheidende Frage, wie kann ich dort am besten hindurchgehen? Und Ellen White nennt hier in einem kurzen Zitat einen einfachen Halbsatz so eine tiefe Wahrheit. Und sie sagt, wir werden dadurch vorbereitet, indem wir die Ausgießung des Spätregens empfangen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie kann ich den Spätregen empfangen, dann, wenn wir dieses Bild nochmal uns vor Augen malen, was wir vorhin gesehen haben, dieses Bild mit den Niederschlagsmengen in Israel, dann können wir sehen, dass der Ausgießung des Spätregens ein Frühregen vorausgegangen sein muss. Denn wenn der Frühregen nicht gekommen ist, wenn das Weizenkorn in die Erde gelegt worden, wenn die Saat gelegt worden ist, aber der Frühregen nicht gekommen ist, dann ist der Spätregen auch umsonst. Denn dann wird nichts aufgehen. Denn es konnte nur das vom Spätregen zur Reife der Ernte geführt werden, was schon durch den Frühregen überhaupt gekeimt hat und dann angefangen hat auszubrechen, Wurzeln zu schlagen und wo die zarte Pflanze aus der Erde hervorgebrochen ist. Und nur auf diese Pflanze, wenn auf sie der Spätregen fällt, kann sie zur Ernte geführt werden. Und wenn wir das übertragen, dann bedeutet das für uns, dass ich für die finalen Endzeitereignisse nur vorbereitet sein kann, wenn ich die Spätregen erhalten habe und dem Spätregen geht der Frühregen voraus. Und der Frühregen bedeutet die Ausgießung des Heiligen Geistes in meinem alltäglichen Leben. Und ihr Lieben, ich möchte euch an der Stelle mit einem Aufruf begegnen. Ich denke, dass es viel Schlimmes auf dieser Welt passiert, vieles, was uns bewegt. Und ja, wir sollen und wir müssen uns auch mit diesen Themen auseinandersetzen, auch wenn sie uns manchmal bedrücken und bekümmern und sorgenvoll bewegen. Und ich denke, dass das alles seinen Platz hat. Nur die Frage ist, wo richte ich meinen Fokus drauf aus? Was ist der Schwerpunkt meines Glaubens? Und ich sehe hier im Wort Gottes, im Buch Joel und unterstützt auch durch die Schriften des Wortes Gottes, durch Ellen White, sehe ich ganz klar, dass der Fokus in einem geisterfüllten Leben liegen muss. Denn wenn ich nicht jeden Tag mit dem Heiligen Geist lebe, dann wird meine Frucht nicht wachsen. Wir können das übertragen auf unsere Geistlichkeit, dann wird mein geistliches Leben nicht zunehmen, es wird nicht wachsen. Und wenn es dann eines Tages soweit ist, dass tatsächlich Jesus wiederkommen will und er kurz in der Zeit davor den Spätregen ausgießen möchte, dann wird er entweder auf eine Frucht fallen, die dann zur Reife geht, oder es wird auf dürren Boden oder auf eine verkümmerte Pflanze fallen. Und diese beiden Möglichkeiten gibt es. Und deswegen möchte ich dich und mich motivieren, dass wir täglich Gott suchen, dass wir zu ihm beten, dass wir uns täglich Zeit nehmen, um etwas aus seinem Wort zu lesen, dass wir ihn täglich einladen und Gott bitten, Gott, erfülle mich mit deinem Gottesgeist, dass du durch deinen Geist in meinem Leben wirken kannst, dass du das voranbringst, was ich nicht aus mir heraus schaffe, dass du mein Leben veränderst und dass du mich wachsen lässt in meinen geistlichen Entwicklungen, dass du mir hilfst, Dinge in meinem Leben zu überwinden, die Sünde hinter mir zu lassen, dass du mich lehrst, mehr auf dich zu vertrauen, an dich zu glauben und nicht zu zweifeln, sondern stark zu sein und fest zu sein im Glauben. Dass Gott uns beisteht und dass er uns täglich dieses Leben mit dem Heiligen Geist auch leben lässt. Und ihr Lieben, das ist das, was mich die letzte Zeit bewegt. Das ist das, was mich umtreibt. Denn ich merke einfach, dass ich zu oft in meinem Leben meinen Fokus zu sehr auf irgendwelche anderen Dinge lege, die nicht wichtig sind. Und gerade in diesem Zitat, was wir zum Schluss betrachtet haben und im Buch Joel, sehen wir, wie überlebensnotwendig es ist, diesen Spätregen zu erhalten. Denn das ist das Einzige, was uns vorbereiten wird. Und hier brauchen wir Gottes Geist. Und ich möchte euch ermutigen, ich möchte mich ermutigen, jeden Zuschauer, der dieses Video sieht, dass du und ich, dass wir täglich Gott in unser Leben einladen und dass wir dann auch die Erfahrungen des Glaubens machen werden. Möge Gott uns dazu auch das Verlangen schenken, dass er täglich in uns diese Sehnsucht weckt, dass wir ihn lieben wollen, dass wir ihn einladen in unser Leben und dass wir dann auch, so wie die Apostel schon zu der damaligen Zeit, bei der Ausgießung des Frühregens schon sein Wirken in unserem Leben erleben können. Möge Gott dich und mich reichlich dabei segnen. Amen. Ich möchte euch einladen, dass wir zum Schluss noch ein Gebet sprechen. Unser gütiger Heiland, unser göttlicher Vater, wir kommen zu dir her und beugen unser Haupt voll Staunen über das, was dein Wort an Informationen und an Wahrheit für uns bereithält. Hab Dank, Herr, dass wir wissen können und wissen dürfen, dass du alles in deiner Hand hältst, was wir brauchen, damit wir eines Tages gerettet werden und den Zutritt zum himmlischen Jerusalem nach deiner Wiederkunft erlangen werden. Hab Dank, dass es so einfach ist und so verständlich ist, dass es selbst Kinder begreifen können. Herr, mögest du in uns dieses Verlangen schenken, täglich mit dir zu leben und täglich die Fülle des Heiligen Geistes zu erleben. Erinnere uns, lieber Vater, erinnere uns, dass wir dich täglich bitten und dass wir nach dir fragen und dich suchen. Mögest du uns stark machen, lieber Vater, und mögen wir die Erfahrung der Ausgießung des Frührings machen. Und Herr, ich vertraue darauf, dass du uns auf all das vorbereitest, was in unserem Leben noch auf uns zukommen wird. Und seien's diese Ereignisse, die dein Wort beschreibt, sollten wir sie auch erleben, so weiß ich schon heute, du wirst es wohl machen. Hab du Dank dafür in deinem Namen, Jesus. Amen.